Ja, hallo dann. Schön, dass ihr alle da seid. Roland Olbricht wird uns jetzt was erzählen zu User-Analyse mit der Overpass-API zwischen Vandalismusverfolgung und Stalking. Bei Fragen möglichst über den QR-Code, damit wir die online erfassen können und nicht mit dem Mikro durchlaufen müssen. Danke.
Ja, erstmal vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Erstmal kurz, was ist eigentlich OpenStreetMap? Gut, eigentlich müsste ich es fast nicht fragen, aber der Aspekt, auf den ich hinaus möchte, ist, wir sehen jetzt hier gerade einen Kartenausschnitt, ein bisschen von Harburg, grob von unserem Standort an der Uni bis zum Harburger Innenstadt. Und jetzt kann man ja mal schätzen, ganz kurz, wie viele verschiedene Benutzer sind hier wohl in den Daten zu finden als letzte Bearbeiter? Es sind immerhin 98. Da sieht man, es ist vor allem, OpenStreetMap ist vor allem ein kollaboratives Projekt. Es kann von jedem geändert werden und zwar sofort. Das heißt also, wir müssen damit umgehen, dass, und das haben wir auch gelernt, dass das eine schwierigere Aufgabe ist, als wir dachten, damit umgehen, dass sehr viele Leute, unter Umständen auch nicht reale Personen herkommen und sehr schnell sehr viel ändern. So, was macht die Overpass API? Die Overpass API erlaubt es in den OSM-Daten, OSM ist eine Datenbank, in der viele der enthaltenen Daten nicht sofort in den üblichen Renderings zu sehen sind. Stattdessen gibt es eigentlich sehr viele Stile, die man rendern kann. Es geht bei OpenStreetMap um die Daten. Darin nahezu beliebige Datenkonstellationen zu suchen. Also hier im Hintergrund zu sehen ist jetzt zum Beispiel, da habe ich mal in meiner Heimatstadt Wuppertal geschaut, an welchen Hauptstraßen in OSM-Sprechweise Primary noch keine Informationen dazu stehen, ob diese Hauptstraßen einen Bürgersteig haben oder nicht. Und die Besonderheit bei der Overpass API ist, dass es eigentlich eine API ist, Application Programming Interface, also sie ist eigentlich für Maschinenzugriff gedacht. Und es ist eher der freundlichen Unterstützung von Martin Reifer zu verdanken, dass es eine Benutzeroberfläche gibt à la Overpass Turbo, die relativ bequem auch nach menschlichen Maßstäben einen Zugriff erlaubt. Und das stellt uns zu der Frage, wenn ich da einen Maschinenzugriff mache, inwiefern gebe ich den Leuten Gelegenheit, systematisch OSM-Daten umzubearbeiten, in einem Sinne, der nicht in der Community ist. Dazu muss man wissen, eigentlich kümmert sich die Community selbst um ihre Probleme. Das schaffen das erfahrene Nutzer mit einem mehr oder weniger viel Diplomatie. Das ist meistens der Teil, den die Nutzer dann beim Erfahrenwerden lernen, diplomatisch zu kommunizieren. Mit mehr oder weniger viel Diplomatie die neueren Leute an die Hand nehmen, sodass es insgesamt kohärente Daten gibt. Und in extremen Fällen gibt es die sogenannte Data Working Group, die in der Lage ist oder die aktiv Arbeit da reinsteckt, die sehr viel geleiteten Arbeiten an OpenStreetMap dann rückgängig zu machen. Eigentlich aber auch hauptsächlich vermittelt. Also tatsächlich ist der größte Punkt eigentlich der Umgang mit der sozialen Inkompetenz, wenn man mit Leuten umgehen muss. Es gibt einige Extremfälle, wo man im Grunde genommen die Data Working Group brauchte, um am Ende jemanden aus dem Projekt zu werfen, der einfach nur Schaden angerichtet hat. Und was tatsächlich für die Overpass API hauptsächlich interessant ist, wenn Leute auf die Idee kämen, mechanische Edits zu machen. Und da möchte ich eigentlich möglichst wenig unterstützen, weswegen die Overpass API vom Design her eigentlich möglichst mechanische Edits vergrämen soll. Ich meine, ganz kann man das nicht tun, weil es eigentlich der bestimmungsgemäße Zweck wäre, systematisch Daten zu finden. Und was ich eigentlich auch gerne, wo ich gern nicht gerne möchte, dass die Overpass API ein Werkzeug dazu wird, ist sämtliche Varianten von Stalking. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, sagen wir hoffentlich hypothetisch, dass jemand einen Bot schreibt, der nach 24 Stunden die Änderungen von einem Benutzer rückgängig macht und quasi dem Benutzer den Eindruck vermittelt, er würde editieren und in Wirklichkeit fliegen die Daten wieder raus. Und wir wollen eigentlich auch nicht irgendeine große Punktwertung oder Public Shaming für nicht so schöne Change-Sets oder ähnliches. Deswegen gibt es absichtlich wenig Funktionalität mit User-Bezug. Damit es, wenn die Leute in die Richtung eine Initiative entwickeln, es zumindest relativ schwer haben. Das ist, und die Frage stellt sich nun nach den Ereignissen, nach einer Vandalismuswelle ins, oder eigentlich zwei Wellen im letzten Jahr, ob man das so aufrechterhalten sollte oder nicht. Was ist da passiert? Also zum einen gab es Mapper, die entgegen dem Willen der ukrainischen Community hauptsächlich in der Ukraine russische Namen entfernt haben. Also nochmal kurz, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie eine russische Kriegspartei war, die da irgendwie russische Namen eingetragen hat, sondern entgegen dem Willen der ukrainischen Community wurden russische Namen entfernt. Die ukrainische Community wollte es lieber selbst machen, so wie die Namen tatsächlich verwendet werden und nicht massenweise entfernt bekommen. Schon gar nicht von jemandem, den sie nicht kennen. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass eine Gruppe von Leuten, die angefangen hat, massiv Daten in Israel zu verschieben, und deswegen habe ich hier dieses Stück, eigentlich Stück mehr genommen, wo man sieht, was passiert ist, dass die Leute klassischen Vandalismus gemacht haben, indem sie wirklich Daten, Straßen und so weiter ins Meer geschoben haben, mit allen damit verbundenen Problemen, dabei auch tatsächlich mehrere Edits übereinander gelegt haben, sodass man nicht einfach sagen konnte, man macht eine Version rückgängig. Und was die größte Aufgabe dabei war für die Data Working Group, ist einfach die schiere Menge. Also man sieht hier, das ist, wie viel neue Nutzer üblicherweise pro, genau, in ihrer ersten Stunde anfassen pro Tag. Und man sieht, das ist an vielen Tagen sind es deutlich unter 50.000 Objekte, die von neuen Nutzern in der ersten Stunde ihrer Nutzung angefasst werden. Und hier geht es an diesen beiden Tagen völlig durch die Decke. Also das sind die beiden Vandalismuswellen, an denen sich angeblich neue Benutzer angemeldet haben und tatsächlich massiv editiert haben. Das mit maschinellen Tools zu finden, ist relativ aussichtslos, wenn man sich das anschaut, insbesondere wie die Israel-Welle aussah. Das ist, also eine akkurate Beschreibung von den Metadaten wäre, dass da vermutlich 10 bis 15 Leute, motivierte Leute mit ihren Laptops in einem Raum gesessen haben und per JOSM Daten runter und wieder hochgeladen haben. Das heißt, leider bei uns, sonst ein Mapping-Party wird, ist auch relativ beliebt, trifft ziemlich genau das Schema, womit es ziemlich schwierig wäre zu sagen, mit aufgrund der Metadaten kann man sowas abfangen und rauswerfen. Es gibt trotzdem eine wichtige Entwicklung gegeben, um sicherzustellen, dass die Data Working Group zumindest eine Chance hätte oder eigentlich ja auch die erfahrene Community und nicht die Data Working Group. Nämlich, es gibt mittlerweile maximale Editierlimits, dass neue User in der ersten Stunde nur noch maximal 1000 Objekte anfassen dürfen. Das soll dafür sorgen, dass man dann nicht mehr hier, also es waren gar nicht mal so viele. Es ist nicht so, dass hier tausende Nutzer neu aufgetreten sind in der Israel-Welle, sondern wie gesagt, es war eher so die Größe einer Mapping-Party. Ob es eine reale Mapping-Party war oder nicht, also man müsste es, wenn eher, auf jeden Fall eine Vandalismus-Party nennen. Aber es macht eben klar, dass es schwierig ist, das mit anderen Mitteln einzufangen. Eine der relativ naheliegenden Ansätze wäre, wenn man sowas beobachtet, zu sagen, man geht einfach zurück auf den letzten bekannten guten Status. Und die Frage ist, kann man das tun? Und eigentlich bietet die Overpass API diese Funktion an. Und man muss aber ein bisschen sich mit dem OpenStreetMap-Datenmodell auseinandersetzen, um das Ding richtig zu verwenden. Erstmal zur Illustration, worum geht es? Ich habe jetzt hier mal ein Autobahnkreuz zwischen Leverkusen und Köln ausgegraben, an dem es relativ umfangreiche Bauarbeiten gab. Und da sieht man jetzt, wie sich über die Zeit, schon während der Existenz von OSM, die Zustände verändert haben. Das ist der Zustand, die blauen Linien sind jeweils die Daten, wie sie in OSM vorliegen, von 2012. Das ist in 2020, sieht man auf einmal hier diese Behelfsausfahrt auftauchen und ein paar andere Rampen von der, dem Autobahnkreuz existieren dafür gar nicht mehr. Bis dann am Ende sowohl die benutzte Brücke eine andere ist, als auch das Autobahnkreuz völlig anders aussieht. Und was ich meinte mit dem Bezug auf das Datenmodell von OpenStreetMap, es kann und passiert sogar relativ häufig, dazu denken wir jetzt gerade nochmal an die Israel-Folie zurück, dass man Nodes verschiebt und dabei gar keine neue Version des Waze ansieht. Nach menschlichen Maßstäben wurde der Waze massiv geändert. Aus Sicht des OSM-Datenmodells wurden nur Nodes angefasst und bewegt. Das heißt also, die Idee, dass man sagt, man spult die verschobenen Rays auf den alten Zustand zurück, funktioniert nicht, weil aus Sicht der Datenbank hat sich der Ray gar nicht verändert. Um da rauszukommen, habe ich als einfaches Paradigma verwendet, dass die Overpass-API sich die Dinge stets per Zeitstempel anschaut. Ich kann also sagen, ich möchte den Datenstand von exakt, ich habe mir so Daten rausgegriffen, wo man die Bauzustände gut sieht, den Datenzustand exakt vom 20. September 2012 sehen oder exakt vom 20. September 2020. Oder aber exakt, wenn ich nichts dazu gebe, dann kriege ich immer die aktuell in der Datenbank hinterliegenden aktuellen Daten zurück. So, das wäre, wenn wir jetzt an die Israel-Welle zurückdenken, wäre das schon mal ein Ansatz, wie man da rauskäme, nämlich indem man quasi einfach sagt, man sucht sich das Datum raus, als noch alles gut war und versucht dahin zurückzuspulen. Es gibt aber auch viele andere Anwendungsfälle, wo man sich einfach mal anschauen möchte, wie sah das denn eigentlich aus, bevor das bearbeitet wurde. Und bevor man also anfängt, irgendwie hinter den Bearbeitungen einzelner User hinterherzulaufen, würde ich immer erst empfehlen zu sagen, man schaut sich den alten Datenstand an und versucht, Erkenntnisse aus dem Delta zu gewinnen. Das kann eine Aufgabe sein. Es gibt deswegen auch Unterstützung dafür, dass man über die Funktion diff nur die Unterschiede bekommt statt der vollen Daten. Darüber kriegt man sehr viel weniger Datenmengen für sehr viel mehr Raum, um nicht so sehr in die Details schauen zu müssen. Dabei gibt es aber das Problem, wenn jetzt jemand hergegangen ist und einen Weg gelöscht hat, den man eigentlich gerne noch hätte, dann möchte man nicht so sehr wissen, wer derjenige war, der den Weg ursprünglich mal hochgeladen hat, weil das könnte man einfach nochmal tun, sondern man möchte eigentlich gerne wissen, wer derjenige war, der die Daten gelöscht hat. Nun ist das hier aber das systematische Ergebnis von, wenn ich eine Datenbank frage was existierte am September 2020, eben dieser Way in dieser Version, und was existiert jetzt, eben nichts. Und erst hier, deswegen gibt es dieses ADIF, werden zusätzlich diese Objekte zurückgegeben, die normalerweise unsichtbar wären oder normalerweise nicht zum Suchergebnis gehören würden, mit der entsprechenden aktuellen Version. Was wir hier nämlich sehen, das vielleicht ganz interessante Detail, der Weg ist gar nicht eine andere Finesse, diesmal aber nicht so sehr das Datenmodell, sondern einfach geografische Informationen. Der Weg ist gar nicht gelöscht, er ist nur aus den Bedingungen gefallen. Also wir haben hier zum Beispiel geschaut, wir wollen nur in einer bestimmten Bounding Box alle Motorways sehen. Und es kann sein, dass jemand diesen Way von Motorway auf Motorway Link geändert hat. Dann wird er korrekterweise nicht mehr in den Ergebnissen wiedergegeben, aber er ist noch da als Way. Es kann auch sein, dass jemand den Way aus der Bounding Box rausbewegt hat. Dann ist er ebenfalls, wird korrekterweise in den Ergebnissen nicht wiedergegeben, ist aber noch da. Es gäbe alternativ bei dieser ADIF eben auch das Visible False. Und auf diesem Weg ist es eigentlich genau möglich herauszukriegen, was mit den Daten passiert ist, indem man eben sieht, wer hat die Bearbeitung gemacht, was ist das Changeset, was dazu gehört und sind die Daten verändert und deswegen passen sie nicht mehr ins Suchraster oder sind die Daten tatsächlich gelöscht. Wenn man noch spezifischer suchen will, ich sollte noch darauf hinweisen, dass Overpass Turbo hier leider keine Visualisierung bietet. Das ist jetzt nicht nur eine Marotte, sondern das liegt daran, dass es einfach eine schwierige Aufgabe ist, die vom User-Interface her aus meiner Sicht durchaus noch, wer da gute Ideen hat, hat sich dazu eingeladen. Wir sehen jetzt hier hat sich der Way aus Sicht der Maschine geändert, denn es sind hier völlig andere Nodes drin. Aus Sicht des Menschen ist es schwierig, so eine Stelle zu finden, was da überhaupt passiert ist, weil die alte und die neue Version einander fast verdecken. Andererseits füllt der Way eigentlich auch so ziemlich genau das Sichtfenster. Das heißt also, hier müsste man überhaupt erstmal sehen, wie man dem User verdeutlicht, dass er nur einen Teil des Ways sieht, der sich verändert hat und wie man eventuell das auseinanderzieht. Und da müsste man dann eben Leute ranlassen, die verstehen, wie man User Interfaces richtig macht. Das bin nicht ich. Also ich bin gut da drin, Datenbankanalyse zu schreiben, aber ich würde dann hier eher scharf hingucken, anstatt zu wissen, wie man das so macht, dass es für Leute, die es auf den ersten Blick sehen wollen, verständlich wird. Gut, aber zurück zu dem Thema, was wir hatten wir haben es über das Diff schon geschafft, weniger Daten zu sehen, als wenn wir einfach den alten Datenstand mal holen und manuell vergleichen. Man kann das noch weiter runter drehen. man kann dieses Compare nehmen. Compare würde sich anschauen, ob sich ein spezieller Ausdruck verändert hat. Das lernt man auf die Dauer schätzen, wenn man versucht, sich diese Diffs anzuschauen, weil nämlich da möchte man zum Beispiel verfolgen, hat jemand eine Autobahn neu hinzugefügt oder entfernt, und tatsächlich kriegt man dann tausende Ergebnisse, was sich verändert hat, und stellt sich fest, okay, jemand hat irgendwie diese ominösen TMC-Daten geupdatet. Interessiert mich dann an der Stelle gar nicht, weil ich wollte ja wissen, haben sich die Autobahnen geändert, oder in dem konkreten Fall hat sich die Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen geändert. Deswegen gibt es dieses Compare, was dann nur diejenigen Fälle zurückliefern würde, in denen sich der Max-Speed-Wert tatsächlich geändert hat bei einem Objekt. Es gelten nach wie vor die Feinheiten von des OpenStreetMap-Datenmodells. Es kann auch sein, dass der Way sich ansonsten verändert hat, aber das Attribut nicht. Gut, aber kommen wir zu den userspezifischen Fähigkeiten, bevor mir die Zeit ausgeht. Also es ist möglich, nach dem letzten Bearbeiter zu suchen. Das kann aber verwirrend sein. Also ich habe hier jetzt mal ein schönes Beispiel. Das ist eine U-Bahn-Station, die ich im Rahmen von meiner dienstlichen Tätigkeit damaligen fürs Inder-Routing tauglich bekommen habe. Und da sieht man überhaupt nicht mehr, dass ich mit meinem Dienst-Account daran editiert habe, obwohl wir hier danach suchen. So, und es sei zunächst einmal darauf hingewiesen, dass, weil das beim Vandalismus eine große Rolle spielt, dass es sinnvoller eigentlich ist, nach der User-ID zu suchen, weil den Usernamen kann jemand usurpieren, wenn der den User vorher löscht. Also es könnte sein, dass es mehrere Personen gibt, die diesen Usernamen haben für den Lauf der Zeit. Wenn ich diesen Usernamen irgendwann aufgeben würde, könnte jemand anders danach seinen User genauso benennen. Von den ganzen Problematiken von Unicode-Zeichen mal ganz zu schweigen. So. Aber wer man, wie gesagt, hier überhaupt nicht sieht, dass ich daran editiert habe, weil ich bei keinem einzigen Objekt mehr der letzte Bearbeiter bin, gibt es jetzt neu eine Funktionalität, User Touched und UID Touched, die es ermöglicht, sich anzuschauen, welche Objekte wurden von dem benannten Nutzer bzw. von dem Benutzer mit der benannten ID tatsächlich angefasst. Das ist das, was jetzt hier oben links steht. Also statt nach UID Touched suche ich jetzt nach User Touched. Und dann würde er alle Objekte zurückliefern, in diesem Fall in der Bounding Box, die ich in irgendeiner Version mit meinem Dienstaccount angefasst habe. Und das ist dann oft ein sehr viel vollständigeres Bild. Der Hintergrund dazu ist übrigens, hat eigentlich ohne Vandalismus Bezug. Wir wollten wissen, an welchen Haltestellen tatsächlich eine Gruppe von Studenten gearbeitet hat. Und wir haben die Funktionalität dann mit relativ wenig Aufwand, und die einzige Funktion, die ich jemals in meiner Arbeitszeit bei Mainz entwickelt habe, das andere ist alles in der Freizeit passiert, aufgebaut habe. Da ging es eben darum, wir haben über das User Touch dann die angefassten Objekte identifiziert und die anschließend referenziert gegen die If-Ops, die man in der Nähe fand, damit man rausfinden konnte, welcher Student an welchen Haltestellen irgendwas gemacht hat. Dabei war das, was hier normalerweise ein Problem sein kann, nämlich wenn jemand hergeht und die Way splittet, dann sieht man nur noch die Teile, die vom Spalten übrig bleiben. Oder aber wenn jemand Objekte komplett löscht und neu anlegt, was gelegentlich passiert, wo man dann auch nicht mehr sieht, dass es alte Versionen gab, die die neuen Objekte inspiriert haben. Da ist es dann so, dass man, das würde man nach wie vor nicht sehen, das hätte unsere Studenten aber nicht betroffen, weil wenn nichts mehr übrig gewesen wäre von den Bearbeitungen des Studenten nach einem halben Jahr, dann war die Haltestelle so schlecht modelliert, dass wir die lieber nicht zählen auf diesen Studenten. Und so, das bliebe noch die Frage, was häufiger mal gewünscht wird, ist so eine Undelete-Funktion. Kann mir nicht alle Versionen zeigen. Das ist leider Hölle kompliziert. Also mal abgesehen davon, dass hier im Wesentlichen alles blau wäre, weil es halt beim Autobahnkreuz sehr viele Bauzustände gegeben hat, hätten wir das Problem, dass die Nodes ja ein anderes Versionsschema haben als die Ways und man deswegen, wenn man nicht sehr aufpasst, auch Geometrien bekommt, die es so überhaupt nie gegeben hat. Anderes Wunsch war mal im Sinne von Git Blame, da ist es möglich zu sehen, von wem stammt eigentlich welche Zeile, das an Objekte anzuwenden. Auch das hat das Problem, dass man sich das auf sehr vielen Objekten anschauen muss, dass man auch wieder mit Way-Splitting umgehen muss, mit Erneuanlegen und so weiter. Und da soll es stattdessen zukünftig ein Feature geben, wo man sich ähnlich der Timeline für Objekte anschauen kann. Was ist eigentlich in einer gegebenen Bounding-Box mit einem Tag passiert? Aber das ist eben noch Zukunft. Da weiß ich noch nicht, wie man das Feature so gestaltet, dass es wirklich nützlich ist. So, deswegen jetzt zur letzten Folie. Wir haben hier zum Überblick Fazit. Es gibt Date, Div, ADIV, Compare, sind userunabhängig, die seit langem bewährt sind. User und UID haben Userbezug, sind auch da, aber nur eingeschränkt nützlich. User Touched, UID Touched gibt es neu. Und was noch zu klären wäre, ob man etwas braucht, um das Verhalten von Tags in Bounding Box anzuschauen, aber das liegt in der Zukunft. So, ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Bisher gibt es eine Online-Frage, also gerne noch welche stellen. Inwiefern ähneln die neuen Funktionen von Overpass einem Git-ähnlichen Version-Control-System?
Einerseits tun sie das sowieso. Das ist es die Frage, wie man Git ähnlich definiert. Die Version-Control-Systeme, also Versionskontrollsysteme, sind eigentlich schon der Goldstandard, wie man sich Änderungen anschauen sollte. Das Problem mit allen Änderungen, egal ob bei Quellcode oder bei Geodaten noch viel mehr, ist, dass man auf Berge von Daten schaut und dass man einerseits die Dimension der Änderung hat und andererseits die Dimension, die diese Daten mitbringen. Und alle Tools, Git wie auch das hier, wenn man sie naiv fragt, spucken sie Berge von Daten aus und es ist niemandem geholfen. Die Kunst dieser Tools liegt also da drin, die Daten so gezielt anzubieten und auf den Punkt anzuzeigen, dass man mit der übrig bleibenden Datenmenge was anfangen kann. Und da sind die Anforderungen an Programmcode deutlich andere als die geografischen, wo es eigentlich immer um den Raumbezug geht. Und deswegen, beides ist Versionskontrolle, aber hier geht es darum, es nützlich im Umgang mit Raum zu machen, während es bei Git darum geht, es nützlich im Umgang mit Programmcode zu machen.
Wenn ich einen Mapathon organisieren will und den mit neuen Usern durchführe, kann ich eine Ausnahme von der 24-Stunden-1000-Objekte-Regel beantragen?
So, das geht jetzt eigentlich nicht um die Overpass-API, bevor es jetzt irgendeine Verwirrung darum geht. Es ist etwas, was ich nicht mal selbst veranlassen kann. Das ist aktuell noch nicht vorgesehen und durchaus kontrovers diskutiert. Ich würde vorschlagen, demjenigen vorschlagen, die Diskussion auf Community.org zu verfolgen und da durchaus auch beizutragen. Und am Ende wird man sich anschauen müssen, die Limits dienen dazu, der Data Working Group das Arbeiten zu ermöglichen. Also weil wir haben jetzt hier gesehen, dass es einfach viel zu viel reingekommen ist bei dem Vandalismus, dass die Data Working Group eine Chance hätte, die Edits mit zu sichten und mit manueller Einsicht irgendwie Sachen rückgängig zu machen und nicht mehr oder weniger einfach die nahe Vergangenheit komplett auszulöschen in dem Gebiet. Und wir müssen also die DWG erstmal wieder komplett arbeitsfähig kriegen in dieser Richtung, sicherstellen, dass unser Tooling ausreicht und erst dann kann man darüber sprechen, ob man die Limits erhöht. Das heißt also, man wird sicherlich diesen Punkt mal anschauen, aber der Leidensdruck auf Seiten der abgewiesenen Mapper ist eher gering, entgegen dem, was man manchmal hat. Der Leidensdruck auf Seiten der auf Seiten der Community, dass die Daten kaputtgeschossen werden, ist relativ hoch, weswegen es momentan eher keine Tendenz gibt, es akut die Limits wieder zu erhöhen. Ausnahmen sind tatsächlich technisch momentan nicht vorgesehen.
Die Dokumentation der Overpass-API-Sprache ist nicht so verständlich und eventuell unvollständig oder habe ich etwas nicht gefunden? Gibt es Planungen, das zu verbessern?
Müssen wir alle drei Dinge auseinandersuchen. Also die Dokumentation kann immer besser sein, würde ich erstmal sofort unterschreiben. Planungen, das zu verbessern. Ich würde sagen, bevor ich es plane, sollte ich es einfach tun. Das heißt also, das ist üblicherweise in der Form, wenn Leute Fragen stellen, entweder auf Community.org oder direkt an mich, würde ich zu meiner Arbeitsersparnis neben einer direkten Antwort meistens mir auch vornehmen, es in der Dokumentation nachzuziehen. Wenn man also sagt, ich habe diese Fragen, die Dokumentation beantwortet nicht, dann bitte einfach die Frage stellen. Dann kommt das auf meine To-Do-Liste, was in der Dokumentation zu verbessern ist. Dinge, die nie jemand fragt, muss man eigentlich auch nicht in die Dokumentation schreiben. Insofern gibt es da keine Planung, sondern eine reine Reaktion auf tatsächlich vorliegende Fragen.
Ja, bisher keine weiteren Fragen. Gibt es im Saal noch welche? Scheint nicht der Fall zu sein, dann vielen Dank.